Das letzte Jahr hat Unternehmen und Beschäftigte in Sachen Vereinbarkeit mit einem echten Stresstest konfrontiert. Homeoffice oder Präsenz am Arbeitsplatz und Kinderbetreuung oder Homeschooling, das fordert alle heraus. Herzlich willkommen zum Podcast Vereinbarkeit für die Ohren, der Erfolgsfaktor Familie Podcast. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir sind das Team vom Netzwerkbüro des Unternehmensnetzwerks Erfolgsfaktor Familie. Mein Name ist Kirsten Frohnert.
Und mein Name ist Katharina Kirschbaum. Gemeinsam führen wir euch heute durch unsere erste Episode mit dem Titel Stresstest Vereinbarkeit. Was wir aus der Krise für die Zukunft familienbewusster Personalarbeit lernen. Warum machen wir diesen Podcast Vereinbarkeit für die Ohren? Wir wollen euch als Mitglieder im Unternehmensnetzwerk und solchen, die es noch werden wollen, mit diesem Podcast alle 2 Monate einen weiteren Kanal neben unseren Publikationen und digitalen Veranstaltungen zum Thema Vereinbarkeit anbieten, um euch interessante Aspekte aus den aktuellen Diskursen rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorstellen, zum Beispiel im Gespräch mit Expertinnen und Experten wie heute in unserer Auftaktepisode. Und damit letztlich wollen wir euch Anregungen für eure betriebliche Personalarbeit geben. Schreibt uns ruhig gerne, was euch an diesem Podcast gefällt oder welche weiteren Themen rund um das Thema Vereinbarkeit euch interessieren. Wir freuen uns da über euer Feedback.
Ja, Katharina, und wir haben ja heute einen tollen Gast bei uns hier in dem Podcast Vereinbarkeit für die Ohren, der sich bereits seit vielen Jahren auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie auseinandersetzt. Herzlich willkommen, Dr. David Junke von der Prognos AG. Herr Junke, was müssen wir und unsere Zuhörerinnen denn über Sie wissen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Frau Frohnert, Frau Kirschbaum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was müssen Sie über mich wissen? Sie sollten über mich wissen, dass ich für meine Familie brenne und für Familienpolitik brenne. Also ich brenne für meine Familie. Ich habe 2 Kinder im Grundschulalter und habe da natürlich auch viele sozusagen anekdotische Erfahrung, was Familie und Familienpolitik betrifft. Aber ich brenne auch für das breite Spektrum der familienpolitischen Fragestellungen. Seit dem Jahr 2003 ist es sozusagen, hat es begonnen, dass ich mich mit solchen Themen auseinandergesetzt habe. Ich gehörte zum Gründungsteam des Forschungszentrums Familienbewusste Personalpolitik an der Uni Münster. Da hört man schon im Titel, dass es hier um Personalpolitik auch geht. Ich deshalb auch heute in diesem Podcast wohl nicht ganz falsch aufgehoben bin. Und seit 2012 bin ich bei der Prognos AG und leite dort den Bereich Familie, Familienpolitik. Und das ist sozusagen das, was ich hier auch gerne einbringen möchte. Bei Prognos führen wir verschiedene Studien durch, beraten Ministerien, andere öffentliche und private Auftraggeber, um eben Fragen von Familie in all ihrer Breite auch zu besprechen und auch daraus Ableitungen zu treffen.
Ja, und im Herbst haben Sie bei der Prognos AG eine Studie veröffentlicht, im Herbst letzten Jahres, die den Titel trägt Neue Chancen für Vereinbarkeit, wie Unternehmen und Familien der Corona-Krise erfolgreich begegnen. Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Toll, dass Sie da sind, Dr. David Junke.
Ja, genau. Dem Willkommen schließe ich mich auch nochmal an, Herr Junke. Kirsten sagte ja gerade, neue Chancen für Vereinbarkeit heißt die Studie. Wir finden, dieser Titel der Studie klingt so gar nicht nach Stress oder Stresstest. Wie würden Sie denn die Situation von Eltern zwischen Arbeit und Kinderbetreuung und Homeschooling in den letzten Monaten beschreiben?
Ja, wissen Sie, das ist genau der Punkt, der mir auch wichtig ist in meiner Tätigkeit als jemand, der zum Thema Familie, Familienpolitik forscht. Nämlich immer so eine klassische Antwort zu geben, es kommt darauf an. Und die ist im ersten Moment ist die bestimmt langweilig und was soll das Ganze, aber mir ist es immer wichtig, dass wir eben nicht schwarz-weiß malen. Und das passiert oft in Medien, in Diskussionen, dass Dinge entweder schwarz oder weiß sind. Und ich habe dann doch gerne den Blick auf die Grautöne. Deshalb die Situation der Eltern in den letzten Monaten oder sozusagen im letzten Jahr, auch seit dem ersten Lockdown, die ist sehr unterschiedlich. Es kommt stark darauf an, wie alt sind die Kinder eigentlich? Habe ich Kinder, die in der Kita eigentlich noch sind oder die in der Grundschule sind, die noch viel Unterstützung benötigen, ist die Situation eine ganz andere, als wenn ich Kinder habe, die in der Oberstufe sind und möglicherweise auch schon selbstständig alleine auch gut ausgestattet mit einem Laptop oder mit einem Tablet Hausaufgaben durchführen können, denen ich auch nicht regelmäßig das Mittagessen vorsetzen muss, sondern die sich im Zweifel auch selbst eine Pizza aus dem Tiefkühler nehmen können. Also von daher ist einmal die Familienkonstellation ganz entscheidend, wenn ich sage, wie geht's eigentlich den Familien? Und da sind natürlich die Stressfaktoren ganz unterschiedlich gelagert. Ein anderer Punkt ist natürlich die Frage, wie ist eigentlich mein Arrangement mit meiner Partnerin, mit meinem Partner? Wenn meine Partnerin klassischerweise zu Hause ist, wie es das traditionelle Modell ja bis vor einigen Jahren noch sehr stark auch gelebt war, dann ist die Situation vielleicht für mich auch relativ entspannt, weil ich morgens die Kinder nicht um Punkt 8 Uhr an der Schule haben muss oder an der Kita, sondern weil ich meinen eigenen Rhythmus machen kann. Auf der anderen Seite ist die Situation von Alleinerziehenden natürlich extrem dramatisch in so einer Situation, wenn Kitas und Schulen geschlossen sind. Denn die Alleinerziehenden waren ja schon vor Corona mehrfach belastet, weil ihnen eben diese Ressource einer zweiten Person fehlt. Und das ist natürlich bei den Alleinerziehenden nochmal deutlicher aufgeschlagen. Also die standen extrem unter Stress. Und was auch nochmal so ein bisschen Grautöne in diese Frage bringt, wie geht's eigentlich den Familien, ist die Rolle des Arbeitgebers. Und da gibt es Arbeitgeber, für die ist Familienfreundlichkeit, Familienbewusstsein schon immer ein Thema gewesen. Die haben da aktiv auch schon vor Corona gehandelt und die sind natürlich ganz anders aufgestellt als Arbeitgeber. Die sagen, das ist doch irgendwie ein Frauenthema, ein privates Thema, da kannst du dich selbst drum kümmern. Also von daher ist diese Frage, es kommt, wie es den Familien geht, es kommt darauf an, aber trotzdem, und das wissen wir jetzt auch gerade in diesem zweiten Lockdown und auch ganz aus ganz aktuellen Befragungsergebnissen, es ist jetzt wirklich so, dass den Familien das Wasser zum Hals steht und auch diejenigen, die größeren Kinder haben, können es kaum noch irgendwie ertragen oder kompensieren, dass sie permanent zu Hause sind, sich nicht mit ihren Freunden treffen, nicht in den Sportvereinen sind, dann sind auch pubertierende Kinder ein extremer Stressfaktor. Also insgesamt ist diese Situation für Familien momentan sehr, sehr belastend.
Ja, und zwar in allen möglichen Konstellationen, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, Herr Juncke, so unterschiedlich die Konstellationen in den Familien sind, so unterschiedlich sind die Arbeitsbedingungen oder die familienfreundlichen Maßnahmen in den Unternehmen. Sie sprechen ja auch vor dem Hintergrund eben der Studie, die Sie gemacht haben und haben da ja auch etliche Unternehmen und Unternehmensvertretungen befragt. Können Sie uns mal die drei zentralen Erkenntnisse aus der Studie nennen?
Ja, vielleicht noch einen Satz vorab zu der Studie. Denn die Studie zeichnet sich durch etwas Besonderes aus, nämlich dass wir hier eine repräsentative Stichprobe haben von Eltern, die befragt wurden und gleichzeitig eine repräsentative Stichprobe von Vertretern, Personalern, Personalerinnen aus Unternehmen. Und wir konnten deshalb diese beiden Perspektiven auch gut miteinander matchen, sodass wir sagen das immer bei Prognos, im Prinzip eine Idealkonstellation auch haben für so eine Studie, dass die Ergebnisse sehr, sehr belastbar sind. Und was wirklich ein gutes Ergebnis war oder auch ein überraschendes Ergebnis war, ist, dass durch Corona die Vereinbarkeitsfrage in den Unternehmen noch mal viel, viel stärker in den Fokus gerückt ist, als dass sie schon vorher im Fokus war. Und mittlerweile 32% der Personalverantwortlichen der Geschäftsführung sagen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf beziehungsweise eine Kinderbetreuung, die funktioniert, das ist für mich ein Produktivitätsfaktor. Also das Wording alleine, Produktivitätsfaktoren, das sind ja für Unternehmen sonst vielleicht Maschinen, das ist Personal, das ordentlich arbeitet. Aber Kinderbetreuung als Produktivitätsfaktor ist schon ein starkes Statement. Das zeigt, wie es der Wirtschaft bewusst geworden ist, was wir hier tatsächlich hier, wenn wir über Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, für ein wichtiges Thema haben.
Wenn ich da noch kurz einhaken darf, Herr Juncke, wir haben ja jetzt auch seit Ende letzten Jahres, gibt es eine neue Förderphase für das Förderprogramm betriebliche Kinderbetreuung. Da können sich ja auch Betriebe eine Anschubfinanzierung ermöglichen für Kinderbetreuung. Betreuungsplätze, aber auch für Ferienbetreuung und für Betreuung in Notfallsituationen.
Genau, also das sind ganz wichtige Dinge, die Sie da ansprechen, wobei es mir immer auch ganz wichtig ist, wenn wir über Familienbewusstsein und die Vereinbarkeit von Familie sprechen. Dass wir eben nicht nur über Infrastruktur sprechen, Kinderbetreuung, Ferienbetreuung, sondern dass wir auch sozusagen schauen, was ist daneben noch relevant. Das sind andere familienbewusste Personalmaßnahmen, aber auch sowas wie Dialog mit den Beschäftigten. Und das hat unsere Studie auch gezeigt, und das ist ganz, ganz überraschend gewesen, weil wir das in dieser Deutlichkeit nicht erwartet hätten. Vor allem in dieser Deutlichkeit, dass es Eltern sagen und Unternehmer sagen, nämlich, dass gemeinsam nach Lösungen gesucht wurde. Es gab diesen ersten Lockdown und auf einmal standen da alle und wussten jetzt nicht, wie kann es jetzt eigentlich weitergehen. Und es sind tatsächlich die Beschäftigten zu ihren Chefs gegangen, zu ihren Chefinnen und haben gesagt, ich habe hier eine Situation, du hast es ja auch in den Nachrichten gekriegt, die Kita ist jetzt zu, die Schule ist zu, wie kriegen wir hier eine Lösung hin? Und sozusagen in so einer Verantwortungspartnerschaft von Eltern und Unternehmen hier Lösungen entwickelt worden sind und gerade die Unternehmen, die schon lange auch sich mit dem Thema Familienbewusstsein befasst haben, auch direkt schon auf die Beschäftigten zugegangen sind. Die kennen auch ihre Beschäftigten und deren Bedarfslagen und die haben auch schon im Vorfeld gewusst, dass es jetzt ein Problem gibt und haben da Lösungen auch entsprechend angeboten. Und das hat eigentlich nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass Familienbewusstsein einfach nicht nur eine Maßnahme ist, die man im Unternehmen hat, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, sondern dass man darüber spricht.
Mhm. Könnte man Familienbewusstsein als eine Art Beschleuniger für auch Betriebe, oder die Krise vielmehr als Beschleuniger für die, für das Familienbewusstsein in Betrieben bezeichnen?
Das würde ich absolut so sehen. Jedenfalls ist es jetzt im ersten Moment ein Beschleuniger. Wir haben uns das auch in der Studie angeschaut, welche familienbewussten Personalmaßnahmen, was hat sich da verändert? Und da das erste Positive war, da wurde überhaupt nicht zurückgenommen. Es hätte ja ein Reflex sein können zu sagen, Mist, wir haben eine Krise, alle Mann an Bord, flexible Arbeitszeiten und andere familienbewusste Personalmaßnahmen, die wir haben, die brauchen wir nicht mehr. Und das Gegenteil ist nämlich passiert. Es wurden familienbewusste Personalmaßnahmen ausgebaut oder auch neu eingeführt. Ein ganz konkretes Beispiel, über das ja auch viel gesprochen und geschrieben wurde, ist das Thema Homeoffice. Ich weiß, Homeoffice ist längst nicht in allen Betrieben möglich. Trotzdem hat hier die Krise dazu geführt, dass Unternehmen, die vorher überhaupt nicht mit dem Thema befasst waren, weil es einfach zur Kultur gehört, dass man im Unternehmen ist und da den Chef, die Chefin sieht und dann läuft der Laden und der Chef sieht auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die auf einmal aufs Homeoffice umgeschaltet haben und es dann auch mehr oder weniger funktioniert hat. Oder dass man Homeoffice-Lösungen, die vielleicht vorher privilegierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zustanden, dass man diese Lösung auch ausgeweitet hat. Also von daher ist es auf jeden Fall ein Beschleuniger gewesen, wenn man jetzt alleine auf diese Perspektive von familienbewussten Personalmaßnahmen schaut.
Ja, wir haben ja im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie im letzten Jahr auch eine kleine Mitgliederbefragung durchgeführt und die hat gezeigt, dass Betriebe vor allen Dingen eine gestiegene Flexibilisierungs- und Veränderungsbereitschaft bemerken, die sie eben auch mit in die Zukunft nehmen wollen. Insofern wirkt die Krise auch als Innovationslabor für die Zukunft, ja, der Arbeit, für die zukünftige Arbeitswelt. Würden Sie diesen Gedanken teilen?
Ich würde den Gedanken auf jeden Fall teilen, denn oder lassen Sie mich das Bild von dem Innovationslabor noch mal ein bisschen weiterdenken. Diejenigen, die jetzt in diesem Labor sind, die sind da vielleicht nicht freiwillig. Also man wurde möglicherweise durch die Krise jetzt in so eine Situation auch gedrängt, aber in dieser Krise und in diesem Innovationslabor, da entstehen jetzt viele verschiedene Ansätze. Und da wird jetzt aber tatsächlich auch erst die Zeit zeigen, was von diesen Ansätzen sozusagen diese Situation im Labor überlebt und auch nachhaltig umgesetzt wird und was von diesen Ansätzen möglicherweise auch dann die Lösung für eine Krise war. Jetzt ist die Krise vorbei und jetzt gehen wir wieder zum klassischen Tagesgeschäft und zum operativen Umgang miteinander zurück.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie überrascht waren, wie stark Kinderbetreuung als Produktivitätsfaktor sich herausgestellt hat in der Studie und auch, dass der Dialog zwischen Beschäftigten und Unternehmen als Verantwortungspartnerschaft Sie sozusagen überrascht hat. Gab es andere Aspekte, von denen Sie überrascht wurden durch die Studie, mit denen Sie gar nicht so gerechnet hatten?
Also was uns schon überrascht hat, war auch der Blick auf die Väter. Und da haben wir schon erwartet, dass in den Unternehmen jetzt eher so ein Reflex zum Tragen kommt, dass die Väter die wichtigen sind, die im Betrieb sein müssen, und naja, mit der Familie, das wird schon laufen. Und hier ist aber in der Studie schon deutlich geworden, dass die Betriebe Mütter und Väter gleichermaßen im Fokus haben. Auch bei der Frage nach Lösungen, dem gemeinsamen Erarbeiten von Lösungen im Dialog, wurden auch Väter angesprochen. Väter gleichfalls sind auch ganz aktiv auf ihre Vorgesetzten zugegangen und haben dort auch nach Lösungen gesucht, sodass das tatsächlich eine Überraschung war, dass wir hier schon einen Indikator auch dafür haben, dass das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf längst kein Mütter- oder Frauenthema mehr ist.
Nun wissen wir aber, wir sind ja im März 2021, der Internationale Frauentag findet im März statt. In Berlin feiern wir das zum zweiten Mal als Feiertag. Wenn man sich die Medienberichte in den letzten Monaten anschaut, dann hat man immer wieder wahrgenommen, wie stark auch die Sorge war, die Krise könnte zu einer Retraditionalisierung führen. Und Sie hatten ja gerade auch die Väter in ihrer Verantwortung für die Familie angesprochen, und die Sorge war eben auch, dass Frauen in tradierte Rollen zurückgedrängt werden und dass sie eben die Hauptlast der Care-Arbeit tragen. Und der Gender Care Gap mit 52,4 zeigt das ja auch nochmal, dass es oft so ist. Wie bewerten Sie denn vor dem Hintergrund Ihrer Studie auch diese Sorge, die ja öffentlich auch breit diskutiert wurde?
Ja, also die Diskussion fing ja an mit einer steilen These. Und die These würde ich in dieser Radikalität auf keinen Fall unterschreiben. Es ist wieder das Schwarz-Weiß-Malerei. Und hier ist es mir schon wichtig, dass wir genauer hinschauen und gucken, was ist jetzt eigentlich passiert. Und das zeigen unterschiedliche Befragungsergebnisse, nicht nur die Befragungsergebnisse, die wir ermittelt haben, dass sich in 60% der Familien gar nichts verändert hat. Also in 60% ist es nicht irgendwie gleichberechtigter, partnerschaftlicher geworden oder aber ungleicher, sondern man hat die Aufgabenteilung so vorgenommen, wie sie vorher war. Zu der Wahrheit gehört natürlich auch, dass sie vorher schon nicht gleichberechtigt aufgeteilt war, sondern dass die Frauen, die Mütter, den Großteil der Familienarbeit, der Care-Arbeit natürlich übernommen haben. Aber davon jetzt von der Retraditionalisierung zu sprechen, wenn sich bei 60% gar nichts ändert, finde ich schwierig. Das Zweite ist, dass wir auch sehen, dass 20% tatsächlich sagen, nee, jetzt gehen wir doch lieber in so ein traditionelleres Modell zurück. Das hat sich schon bewahrheitet. Aber auf der anderen Seite auch ungefähr 20% sagen, wir sind jetzt durch die Krise doch gleichberechtigter, partnerschaftlicher aufgestellt. Und das ist ja auch eine Chance, die dadurch entsteht, weil auf einmal die Väter insbesondere sehen, was eigentlich Familienarbeit bedeutet. Nämlich, dass es viel mehr ist, als den Kindern Butterbrot zu schmieren und sie dann zur Schule zu schicken, sondern dass es vielleicht schon davor anfängt, dass man die Anziehsachen raussucht und dass es bei der Betreuung von Hausaufgaben weitergeht, beim Lernen für einen Test und so weiter und so weiter, Arzttermine und all das, was da dran ist. Und da sehe ich es eigentlich als sehr große Chance, dass Väter auch jetzt wieder unter Laborbedingungen, meistens unfreiwillig, vielleicht auch freiwillig, je nachdem, viel im Homeoffice sind oder in Kurzarbeit sind und deshalb auch viel zu Hause mitbekommen haben und gesehen haben, was fällt hier überhaupt eigentlich an Arbeit an. Und das jetzt auch ja bestenfalls wertschätzen und auch sagen, hier kann ich mich einbringen. Und das ist das, wo ich jetzt wieder eine Chance sehe, dass die Eltern erkennen, dass Väter oder dass die Väter erkennen, sie können solche Aufgaben auch übernehmen. Aber da ist es auch wichtig, dass die Mütter sie sozusagen dazu ermuntern.
Was Sie gerade sagen, Herr Dr. Junke, können wir auch nochmal aus vielen Gesprächen mit Unternehmen, auch gerade kleinen und mittleren Unternehmen im Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie bestätigen. Gerade auch viele Unternehmensleitungen, also Geschäftsführer, sagen, ich habe zum ersten Mal durch den Lockdown erlebt, was Familienleben in seiner Fülle auch bedeutet. Und ja, insofern können wir das nur aus unseren Gesprächen mit Unternehmen auch bestätigen. Gerade auch in Betrieben ist das Bewusstsein für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung durchaus gestiegen.
Katharina. Man spricht ja auch nicht umsonst von Familienverantwortung. Ja, und ja. Ich denke, dieser Begriff kommt nochmal gut zum Tragen, wenn jetzt eben auch eine breitere Gruppe in der Gesellschaft diese Verantwortung übernommen hat. Aber Herr Junke, wir haben ja gesagt, die Krise hat als Beschleuniger gewirkt für Vereinbarkeitsmaßnahmen. Das klingt aus unserer Sicht jetzt, aus Netzwerkbüro-Sicht, eigentlich schon mal ganz gut, aber was haben Sie denn vielleicht auch durch die Befragung ans Tageslicht bringen können, was für ein Handlungsbedarf noch besteht, gerade auf Unternehmensseite?
Also was deutlich geworden ist auf der einen Seite, ist, dass das Thema Kinderbetreuung immer noch ein zentrales Thema ist. Und da konnten jetzt aber Unternehmen in einer Situation, in der Schulen und Kitas aus Infektionsschutzgründen geschlossen sind, konnten die jetzt nicht innovative Modelle fahren und die Privatkita auf dem Betriebsgelände machen. Trotzdem ist das nach wie vor eines der großen Handlungsfelder für die Unternehmen. Was aber auch nochmal deutlich geworden ist, ist in unserer Untersuchung, dass wir verglichen haben, was ist mit den Unternehmen, die schon lange beim Thema Familienbewusstsein, Familienfreundlichkeit unterwegs sind, und denjenigen, die sich jetzt durch die Krise erstmal wieder damit oder erstmals damit haben beschäftigen müssen. Und da sind schon Unterschiede deutlich geworden, dass nämlich diejenigen, die sich schon lange in Netzwerken engagiert haben, verschiedene Zertifizierungen durchgeführt haben, dass die einfach besser für die Krise vorbereitet waren. Das ließ sich an unterschiedlichen Indikatoren messen und die konnten schneller reagieren. Bei denen war dieser Dialog, über den ich vorhin gesprochen habe, auch viel, viel selbstverständlicher als bei denjenigen, die sich jetzt vielleicht erstmalig systematischer mit dem Thema Vereinbarkeit befasst haben. Und von daher ist hier schon das Thema Kultur ein großer Handlungsbedarf. Und wir haben es in der Studie nicht beleuchten können, welche Rolle Führungskräfte in dem Zusammenhang haben. Da gibt es also noch weiteren Forschungsbedarf. Aber hier ist tatsächlich auch die Frage, wie nachhaltig ist das jetzt alles, was hier in den verschiedenen Situationen in den Unternehmen entstanden ist und welche Rolle spielen die Führungskräfte dabei? Und Führungskräfte immer in ihrer Doppelrolle. Einerseits sind es diejenigen, die Vereinbarkeit ermöglichen können. Wenn ich als Führungskraft sage, du kannst jetzt 2 Tage die Woche Homeoffice arbeiten, obwohl wir Corona überstanden haben, weil ich weiß, dass es dir hilft. Aber Führungskräfte selbst auch in ihrer Rolle, die früher vielleicht gesagt haben, ich kann meine Führung nur wahrnehmen, wenn ich 100% gebe und immer im Unternehmen bin, aber jetzt auf einmal auch gesehen habe, dass sie von zu Hause aus auch führen können, wenn sie entsprechend dazu befähigt worden sind oder das gelernt haben.
Was heißt denn das, Herr Dr. Junke, für die betriebliche Personalarbeit konkret? Also ich denke jetzt mal an unsere Mitglieder im Unternehmensnetzwerk. Uns hört jetzt ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens zu, der fragt sich jetzt, was kann ich denn jetzt machen?
Also derjenige ist ja sozusagen jemand, der schon dabei ist auch, sonst würde er ja unseren Podcast gar nicht hören. Und von daher, oder jemand, der sich auch gerade frisch für das Thema begeistert. Und ich kann immer nur die Führungskräfte ermuntern, in diesen 3 Dimensionen zu denken. Denkt an familienbewusste Maßnahmen, auf jeden Fall. Aber es reicht nicht, jetzt nur zu sagen, ich führe jetzt Homeoffice ein, sondern das in die Kultur auch einzuweben, ist auch sozusagen, wenn man es ganz konkret macht, wenn man Termine im Outlook vereinbart und diejenigen, die im Homeoffice sind, dass man auch Rücksicht nimmt, dass es vielleicht gerade die Zeit ist, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Oder dass man Rücksicht nimmt, dass man morgens um 8 Uhr vielleicht die Kinder fertig machen muss und nicht immer eine permanente Verfügbarkeit auch hat. Also sehen Sie, das ist so das Thema der Kultur. Es ist bestenfalls eine Unternehmenskultur, zu bestimmten Zeiten auch entsprechende Meetings durchzuführen, auch Online-Meetings. Es ist eine alte Diskussion, die wir schon geführt haben, bevor wir über mobiles Arbeiten und Homeoffice gesprochen haben. Und das andere ist eben miteinander sprechen. Reden hilft, Dialog ist eigentlich zentral und da kann man nicht mit aufhören und nicht sagen, ich habe jetzt hier tolles Homeoffice eingeführt und damit ist die Sache erledigt und in 2 Monaten machen die Schulen wieder auf und Vereinbarkeit läuft dann.
Also Sie haben es ja auf den Punkt gebracht, einmal Maßnahmen und Instrumente sich anzugucken, die Frage der Kultur anzugehen. Dahinter steht ja eine Haltungsfrage, ne? Also vor allem der Führungskräfte und dann die Kommunikation nochmal in den Blick zu nehmen. Und für alle, die nochmal weitere konkrete Tipps brauchen, vielleicht auch eine Checkliste sich gerne mal zur Seite legen wollen. Unser Leitfaden, nur das Ergebnis zählt, hilft Ihnen, mobiles Arbeiten im Betrieb auch erfolgreich umzusetzen. Herr Dr. Junke, Sie haben mit Ihrer Studie ja gezeigt, dass die Krise neue Chancen für Vereinbarkeit eröffnet. Und wir haben uns im Netzwerkbüro die Frage gestellt, bestehen denn auch neue Chancen für Betriebe durch Vereinbarkeit?
Das ist ja die ganz entscheidende Frage, was habe ich als Betrieb davon?
Ja.
Und die Antwort ist im Prinzip die gleiche, die schon seit mehreren Jahren gilt. die Betriebe, die sich familienbewusst aufstellen, die ihre Personalpolitik auf Vereinbarkeit ausrichten, die haben extreme Vorteile auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist letztlich das Entscheidende, wenn wir jetzt mal Corona außer Acht lassen und auch die Befragung des DIHK oder andere Unternehmensbefragungen uns anschauen, was zählte immer zu den Top-Herausforderungen für die Unternehmen in Deutschland? Da rede ich jetzt nicht nur von den großen Unternehmen, da rede ich auch im Zweifel vom Handwerksbetrieb, der jemanden als Gaswasserinstallateur, als Gaswasserinstallateurin sucht, ist es das Thema, ich kriege keine Fachkräfte mehr. Und hier die Stellschraube in der Hand zu haben und zu sagen, ich weiß, dass das Thema Vereinbarkeit ein unheimlich entscheidendes ist, gerade für junge Menschen und auch für die Generation, die jetzt in die Betriebe nachkommt. Andersherum ist es auch gerade für die ein Thema, die jetzt älter sind, weil sie viel eher noch in der Wahrscheinlichkeit sind, dass sie Angehörige zu pflegen haben, sich um die zu kümmern. Also das Thema Vereinbarkeit ist eins, was Beschäftigte in ihrem gesamten Betriebsleben gewissermaßen auch beschäftigt. Und wenn Unternehmen auf dieses Thema setzen, dann können Sie damit auch die Nase vorn haben auf dem Arbeitsmarkt, Fachkräfte besser gewinnen, aber auch Fachkräfte halten. Es ist oftmals so, dass das Argument kommt, ja, jetzt habe ich eine Fachkraft verloren, weil der Wettbewerber, der bezahlt ja jetzt ein bisschen mehr. Aber es ist gar nicht immer nur das Geld. Natürlich ist es in bestimmten Berufen, ist es monetäre wichtig. Aber ich habe es auch, jetzt ist die anekdotische Evidenz, erlebt, dass ich hier tatsächlich Handwerker auch bei uns zu Hause hatte, die sagten, ich habe freitags frei, weil mir das wichtig ist, weil ich mich da um meine Kinder kümmern möchte. Und das macht nochmal deutlich, das ist kein Thema nur für Frauen, überhaupt nicht. Es ist kein Mütterthema, sondern es ist ein Thema, was alle Beschäftigten betrifft. Und Unternehmen, die sich mit familienbewusster Personalpolitik, mit Vereinbarkeit ausstellen, haben einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt. Und das Gute, und das ist jetzt sozusagen das Geheimnis, was wir hier nur im Podcast sagen, ist, dass es gar nicht so viele Investitionen dafür braucht. Ich muss mir ja gar keinen Kindergarten dahinsetzen oder mich mit Belegplätzen einkaufen, sondern ich muss mich vielleicht mal ein bisschen auseinandersetzen mit meinen betrieblichen Abläufen, meinen Strukturen und mal reden, Stichwort Dialog, mit meinen Beschäftigten, was hilft euch? Und dann stelle ich entsprechend Dinge um, am besten nicht alles auf einmal, sondern vielleicht ein, zwei Sachen und dann komme ich auch zu einem Vorteil.
Das ist ja auch genau der Vorteil, den kleine und mittlere Unternehmen haben, Herr Dr. Junke, weil da häufig die Kommunikationswege kürzer sind, man kennt sich und das ist auch das, was wir aus dem Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor bestätigen können.
Ja, hätten Sie denn am Ende nochmal so einen so einen kleinen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? So, wir kommen jetzt so langsam an das Ende unseres ersten Podcasts. Was fällt Ihnen da noch ein?
Ja, also vielleicht als Tipp an diejenigen, die schon lange sich mit dem Thema Familienbewusstsein befassen, mit dem Thema Vereinbarkeit befassen, bleiben Sie an dem Thema dran. Es wird nie fertig sein im Unternehmen. Vor allen Dingen arbeiten Sie auch an der Unternehmenskultur und nutzen Sie in dem Zusammenhang Corona wirklich als Chance. Es ist ein Gelegenheitsfenster. Sie können jetzt beweisen, dass Vereinbarkeitsmaßnahmen erforderlich sind und dass Sie aber auch erfolgreich sein können, dass sie für die Beschäftigten und fürs Unternehmen ein Mehrwert sind. Und für diejenigen, die heute zum ersten Mal so einen Podcast hören und denken, ja, befasse ich mich jetzt mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf, denen kann ich nur raten, tun Sie es. Sie können mit Vereinbarkeit am Fachkräftemarkt die Nase vorn haben. Und für alle gilt eigentlich, Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Tauschen Sie sich aus in Netzwerken, in der Kammer mit anderen Unternehmen und besprechen Sie auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch wenn es vielleicht nicht das erste Thema ist, was man vielleicht klassischerweise auf dem Schirm hat. Es gehört aber auf die Agenda ganz weit oben.
Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Junke. Und wir als leidenschaftliche Netzwerkerinnen und Netzwerker sagen natürlich nochmal und laden Sie herzlich ein, werden Sie Mitglied im Unternehmensnetzwerk, machen Sie mit der Mitgliedschaft im Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie, die Mitgliedschaft ist kostenfrei, machen Sie damit deutlich, dass Ihnen das Thema auch am Herzen liegt und dass Sie sich dafür engagieren. Das waren ganz interessante Einblicke, die Sie uns da gerade gegeben haben mit Ihrer Studie Neue Chancen für Vereinbarkeit, wie Unternehmen und Familien der Corona-Krise erfolgreich begegnen. Herr Dr. Juhnke, ganz herzlichen Dank. Eine Studie, die aus unserer Sicht auch wirklich Mut macht. Und wir vom Netzwerkbüro können auch nur bestätigen, dass unsere befragten Mitgliedsunternehmen mit Blick auf ihre betriebliche Vereinbarkeitsarbeit gestärkt aus der Krise hervorgehen. Denn sie haben eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Ihr Familienbewusstsein hat ihnen geholfen, besser durch die Krise zu kommen. Und das ist doch eine ganz wichtige Erkenntnis.
Ja, ich habe auch heute von Herrn Juhnke gelernt, dass familiebewusste Unternehmen nicht nur in der Krise Vorteile haben, weil ihre Unternehmenskultur auf eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgerichtet ist und, wie er uns auch sagte, die Arbeitsorganisation flexibel die individuellen Lebenslagen berücksichtigt, also auch für diejenigen, die ihre Angehörigen pflegen, und auch nicht nur Vorteile in der Krise und nach der Krise, weil die Kommunikation im Unternehmen transparent und verbindlich erfolgt. Ja, diese Unternehmen können, wie wir es gelernt haben heute, auch einfach besser und schneller auf neue Anforderungen reagieren und sich damit zukunftsfähig aufstellen. Also wir vom Team Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei all den Vorhaben rund um ein betriebliches Vereinbarkeitsbewusstsein, rund um betriebliche Vereinbarkeitsarrangements, diese weiter auszubauen.
Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute und viel Erfolg auch bei eurem Engagement in euren Betrieben, Vereinbarkeit zu stärken. Der nächste Podcast Vereinbarkeit für die Ohren erscheint im Mai. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir mal uns mit der Frage beschäftigen, was Betriebe davon haben, wenn sich die Eltern die Arbeit wie Kinderbetreuung, Haushalt, aber auch Pflege von Angehörigen aufteilen und partnerschaftlich aufteilen. Und in diesem Zusammenhang wollen wir auch auf den Begriff Mental Load schauen, der in den letzten Monaten ja auch in den Medien sehr präsent war. Und für all diejenigen, die bis dahin nicht warten wollen und weitere Inspiration suchen, gehen Sie bei uns auf die Homepage www.erfolgsfaktorfamilie.de. Dort haben wir auch eine Corona-Toolbox, wo Sie noch weitere interessante Unternehmensbeispiele finden. Schauen Sie sich den Fortschrittsindex Vereinbarkeit an, der Ihnen hilft, anhand von wenigen Kennzahlen den Status sozusagen des Familienbewusstseins zu bestimmen. Und natürlich laden wir Sie herzlich ein, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Gehen Sie auf unsere Veranstaltungsplattform und dort finden Sie viele inspirierende Webseminare im Angebot. All unsere Produkte und Angebote ja helfen Ihnen, Ihr Engagement für Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Denn wir wissen, Vereinbarkeit stärkt. Herzliche Grüße, alles Gute für Sie. Kirsten Frohnert
und Katharina Kirschbaum
und Dr. David Juhnke. Herzlichen Dank. Tschüss.